Wissenschaft, deres 2.
Und das hören Sie in den nächsten 25 Minuten. Der Weltklimarat IPCC untersucht in einem neuen Bericht Zusammenhänge zwischen Klimawandel und extremen Wetterereignissen. Wir haben mit dem Leiter der Studie gesprochen, Thomas Stocker. Die Zigarette, Einstiegsdroge für harte Drogen wie Kokain? Hirnforscher stützen eine alte, aber umstrittene These. Und Musikgeschichte im virtuellen Raum. Akustische Archäologen untersuchen den Markusdom in Venedig. Dies die Themen der heutigen Sendung. Es begleitet Sie Christian Heuss. Diese Woche tagten zwei der wissenschaftlichen Arbeitsgruppen des Internationalen Klimarats IPCC in Kampala, Uganda. Sie verabschiedeten einen Bericht, der den Zusammenhang zwischen extremen Wetterereignissen wie Überschwemmungen, Dürren oder Wirbelstürmen und dem Klimawandel untersuchen sollten. Wie wahrscheinlich ist es, dass Dürren oder Überschwemmungen in Zukunft zunehmen aufgrund des Klimawandels? Wie groß ist die Gefahr von immer heftigeren Wirbelstürmen? Und welche Folgen hätte das auf bestimmte Regionen dieser Welt? Solche Fragen bearbeiteten die Wissenschaftler in diesem Bericht. Der Berner Klimaforscher Thomas Stocker leitete eine dieser Arbeitsgruppen. Ich konnte mit ihm am Freitag kurz nach Beendigung der Konferenz telefonieren und habe ihn als erstes gefragt, welche Extremereignisse die Wissenschaft denn nun tatsächlich als Folge des Klimawandels betrachten kann.
Es gibt einige wenige Prozesse der Extremereignisse, wo ein Zusammenhang bereits erkannt wird. Beispielsweise die Zunahme von heißen Tagen während einem Jahr. Dort haben wir Gewissheit, dass diese in einzelnen Regionen dem Klimawandel bereits zugeordnet werden können. Dasselbe gilt auch für heftige Niederschläge in einzelnen Regionen, wo diese Zuordnung, der Zusammenhang mit dem Anstieg von Treibhausgasen hergestellt werden kann.
Wo, in welchen Regionen gibt es diese Zusammenhänge? Wo sehen Sie das?
Gerade bei den Hitzewellen oder bei den Dürren ist das vor allem im Mittelmeerraum der Fall oder in Nordafrika. In anderen Gebieten zeigen die Modellsimulationen noch keine einheitlichen Resultate.
Also die Aussage, der Klimawandel führt zu einer erhöhten Frequenz, auch einer erhöhten Intensität von solchen Extremereignissen, die kann man so in dem Sinn nicht machen.
Ich glaube, es ist eines der wichtigsten Ergebnisse dieses Berichtes, dass er ein viel detaillierteres Bild zeigt für diese Extremereignisse in der Zukunft. Man kann nicht die Resultate in einem einzigen Satz fassen, sondern muss sich jedes einzelne Extremereignis, jeden Typ, also zum Beispiel Hitzewellen oder Starkniederschläge, ganz genau anschauen. Es hängt von der Region ab auf der Welt, wie sich diese Prozesse entwickeln werden in Zukunft.
Thomas Stocker, fokussieren wir doch noch einen Moment auf Europa. Welchen Gefahren ist Europa in Zukunft ausgesetzt?
Nun, ein Maß für Hitzewellen sind auch die Maximumtemperaturen, die auftreten können. Der Bericht zeigt zum ersten Mal, basierend auf Klimamodellsimulationen, dass Ereignisse, die wir heute alle 20 Jahre erwarten, sich um einen Faktor 4 häufiger werden in den nächsten 20 bis 30 Jahren, aber sogar um den Faktor 10 häufiger werden gegen Ende des 21. Jahrhunderts. Das erhöht natürlich in großem Maße das Risiko für Hitzewelle, gerade auch in unseren Gebieten.
Was könnte das konkret heißen, jetzt eben für die Schweiz oder Mitteleuropa?
Das heißt, dass wir besondere Aufgaben haben, sich anzupassen, sich vorbereiten auf diese Risiken. Und das sollte auch ein klares Signal sein, dass auch in unseren Breiten ein hohes Interesse bestehen muss, ein Klimaziel, das global verhandelt werden muss, auch erreichen zu wollen. Denn ein Klimaziel bedeutet, dass nicht nur der Klimawandel eingeschränkt werden kann, sondern damit auch die Häufigkeit und die Ausdehnung von Extremereignissen, was der Fokus dieses Berichtes jetzt war.
Thomas Stocker, Sie haben vorher gesagt, man kann die Resultate dieses Berichts nicht in einem Satz zusammenfassen. Das macht es umso schwieriger, auch für Politiker, diesen Bericht zu verstehen. Wie groß werten Sie die Aussagekraft dieses Berichts?
Ich denke, wir müssen lernen, auch die Details eines Berichtes genau anzuschauen und eigentlich einen einzigen Satz nicht zu verlangen aus einem solchen komplexen Bericht. Aber ich könnte Ihnen einen Satz offerieren, nämlich, dass der Klimawandel zu einer Veränderung der Häufigkeit und der Intensität von extremen Ereignissen führen wird und dass wir erwarten, dass in Zukunft sogar Ereignisse stattfinden, die wir noch nicht erlebt haben.
Thomas Stocker, wir sind 2 Wochen vor der nächsten Klimakonferenz in Durban. Sollte dieser Bericht eigentlich nicht Druck ausüben, an diesen Klimaverhandlungen und ernsthaft einen Schritt weiterzukommen?
Wir hoffen natürlich, dass dieser Bericht genügend Informationen für die politischen Entscheidungsträger enthält. Das war auch das Mandat dieses Berichtes, den so zu verfassen und den Inhalt so abzustimmen, dass möglichst viele Resultate relevant sind für Verhandlungen, für politische Entscheidungsträger. Aber letztendlich ist es in der Verantwortung dieser politischen Entscheidungsträger, solche Ergebnisse zu berücksichtigen in ihren Verhandlungen.
Soweit der Klimaforscher Thomas Stocker von der Universität Bern. Er leitet eine Arbeitsgruppe des Weltklimarats IPCC. Mehr zu diesem Bericht und den Link zur Zusammenfassung für Politiker des Berichts finden Sie bei uns im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Weiche Drogen wie Alkohol, Zigaretten oder Cannabis werden gerne als Einstiegsdrogen bezeichnet. Wer damit anfängt, hat ein größeres Risiko, später harte Drogen wie Heroin oder Kokain zu konsumieren. Das ist eine weit verbreitete, aber recht umstrittene These. Nun bekommt diese These neue Unterstützung aus der Hirnforschung. Ein internationales Forscherteam weist in einer Studie mit Mäusen nach, das Gehirn reagiert auf Kokain stärker, wenn bereits vorher Nikotin im Spiel war. Pascal Bieber berichtet.
Es ist eine häufige Warnung von Präventionsfachleuten. Trinken, rauchen oder kiffen sei nicht nur deshalb schlecht, weil selber schädlich, sondern auch, weil es den Einstieg in härtere Drogen erleichtere. Bisher wurde diese Warnung vor sogenannten Einstiegsdrogen meist sozialwissenschaftlich begründet, sagt die Wiener Neurowissenschaftlerin Daniela Pollack.
Man hat das mehr als soziologisches Phänomen gesehen, sich gedacht, naja, die Leute kommen eben in diese Kreise, wo Drogen konsumiert werden und es ist ein leichterer Zugang zu Drogen und so weiter. Es wurde aber noch nie bisher eine biologische Basis des Phänomens dargestellt.
Genau dieser biologischen Basis wollte nun Daniela Pollack auf die Spur kommen. Zusammen mit US-amerikanischen Kollegen machte sie dazu Experimente mit Mäusen. Den einen Mäusen gab sie mehrere Tage lang Nikotin ins Trinkwasser und spritzte ihnen anschließend Kokain. Die anderen Mäuse bekamen das Kokain sozusagen auf leeren Magen, also ohne vorher Nikotin verabreicht bekommen zu haben. Resultat?
Dass es tatsächlich durch den Konsum, durch den chronischen Konsum von Nikotin zu Veränderungen im Gehirn kommt, die die Abhängigkeit von Kokain erleichtern.
Nikotinmäuse wurden also stärker kokainsüchtig als ihre Artgenossen ohne vorherige Nikotingabe. Die Ursache dafür dürfte im sogenannten Belohnungszentrum des Gehirns zu suchen sein, im Nucleus accumbens. Der ist immer dann besonders aktiv, wenn wir etwas Positives erleben.
Das ist angefangen von Essen, Sex, geht also weiterhin bis zur Ausschüttung von körpereigenen Stoffen wie Endorphinen bei Sport. Immer dann ist das eben auf eine Aktivität im Nucleus accumbens zurückzuführen. Das heißt, das ist das sogenannte Feel-Good-Zentrum.
Dieses Feel-Good-Zentrum des Gehirns wird auch durch Nikotin aktiviert. Aber nicht nur das. Nikotin macht das Feel-Good-Zentrum seinerseits empfänglicher für noch stärkere Suchtmittel wie eben Kokain.
Man kann sich also das ungefähr so vorstellen, dass sich der Körper, der Organismus, das Gehirn den positiven Zustand nach Konsum der Droge gemerkt hat. Und das ist in Wahrheit auch das, was in der Abhängigkeit passiert. Man spricht ja auch vom sogenannten Suchtgedächtnis. Und deswegen ist ja auch das Loskommen von Drogen so schwierig. Und dieses Merken, dieses Suchtgedächtnis wird sozusagen erleichtert durch den vorherigen Konsum von Nikotin.
Das Nikotin bahnt dem Kokain im Gehirn sozusagen den Weg. Das jedenfalls schließt Daniela Pollack aus der Messung bestimmter Eiweiße und der Veränderung der Signalübertragung im Gehirn der Nikotinmäuse. Und es zeigt sich auch in deren Verhalten. Sie hielten sich viel öfter und länger in jenem Käfigteil auf, in dem sie das Kokain verabreicht bekommen hatten, als Mäuse ohne vorherige Nikotinsucht. Soweit die biologischen Grundlagen für Nikotin- und Kokainsucht bei Mäusen. Doch lässt sich das ohne weiteres auf den Menschen übertragen? Es gibt zumindest Hinweise darauf. Daniela Pollack und ihre Kollegen von der Columbia University haben nämlich Daten von rund 1000 Schülern in den USA neu ausgewertet und herausgefunden.
Man hat wirklich gesehen, dass jene Leute, die während sie geraucht haben, Zugang zu härteren Drogen hatten, viel leichter abhängig geworden sind, als wenn sie nicht mehr geraucht hatten oder die nie geraucht haben.
Das beweist zwar noch keine ursächliche Wirkung, steht aber zumindest nicht im Widerspruch zur Mäuseforschung. Aber auch wenn dieselben biologischen Prozesse beim Menschen ablaufen sollten wie bei der Maus, so dürften daneben weiterhin soziale oder persönliche Faktoren eine große Rolle spielen dabei, ob jemand nun vom Raucher zum Kokser wird. So oder so, aus ihrer Forschung lasse sich eine einfache Lehre ziehen, meint Daniela Pollack.
Der springende Punkt, denke ich, ist, dass man wirklich ansetzen muss an den weichen Drogen, an den Einstiegsdrogen, vor allem bei Jugendlichen, nicht die Einstiegsdroge Nikotin zu verharmlosen, denn es kann eben durch den Konsum von Nikotin sehr viel einfacher und leichter zu einer Abhängigkeit von Drogen wie Kokain kommen.
Den größten Schaden wird Rauchen allerdings weiterhin unmittelbar selber anrichten, in Form von Krebs oder Herz-Kreislauf-Krankheiten. Ganz ohne Kokain.
Pascal Bieber. Und hier geht es gleich weiter mit einer ganz speziellen wissenschaftlichen Disziplin der akustischen Archäologie. Aber zuerst einige andere aktuelle Meldungen aus Wissenschaft und Forschung. Zusammengetragen hat sie Anita von Mont. Als erstes blicken wir nach Frankreich. Dort liegen nun die Ergebnisse der AKW-Stresstests vor, also dieser Überprüfung, die auch bei Schweizer AKWs im Moment noch am Laufen ist. Eine französische Expertengruppe hat alle 60 französischen AKWs auf ihre Sicherheit hin überprüft und die Ergebnisse lassen nun ein bisschen aufhorchen, Anita von Mont.
Ja, die Atomnation Frankreich muss nämlich all ihre Atomkraftwerke nachrüsten. Denn diese AKWs erfüllen die neuen Sicherheitsstandards bei Erdbeben, Überschwemmungen oder Stromausfällen offensichtlich nicht. Zum Beispiel gibt es nicht in allen Anlagen genug Wasserreserven für Notfälle. Manche Röhrensysteme würden bei einem starken Erdbeben brechen. Und bei einem Stromausfall hätte auch nicht jedes AKW einen eigenen Dieselgenerator, um Notstrom zu erzeugen.
Sind die französischen Atomanlagen heute also ein Sicherheitsrisiko?
Nicht alle gleichermaßen. Stark in der Kritik steht zum Beispiel das südfranzösische AKW Tricastin, wo diesen Sommer ein Feuer ausgebrochen ist. Und kritisiert wird es deshalb, weil dort in der Nähe gefährliche Fabriken stehen. Zum Beispiel Fabriken, die Chemikalien herstellen. Dasselbe gilt auch für AKWs im Norden Frankreichs oder bei Lyon. Klar nachrüsten muss man auch das AKW Fessenheim. Bei diesem ältesten französischen AKW nicht weit weg von der Schweizer Grenze sind sich die links-grünen Parteien in Frankreich heute einig, dass es sofort vom Netz müsse. Die französischen Nuklearsicherheitsexperten hingegen betonen, trotz der festgestellten Mängel müsse kein Atomkraftwerk in Frankreich abgeschaltet werden. Die AKWs hätten kleine Fehler, die schwere Auswirkungen haben könnten, doch sie seien sicher, sofern man sie nun zügig nachrüste.
Und wie zügig geht das nun weiter in Frankreich?
Ende Jahr erhält die französische Regierung den Bericht und dann wird man sehen. Das Nachrüsten wird sicher einige Jahre dauern und die Kosten dafür sind noch offen.
Dieser Prozess wird also mehr oder weniger schnell vorankommen, doch extrem schnell geht es ganz woanders zu. Neutrinos, die fliegen schneller als Licht. Mit dieser Erkenntnis haben Forscher vor ein paar Wochen für großes Staunen gesorgt, aber auch für Stirnrunzeln. Denn schneller als Licht fliegt eigentlich nichts, das wissen wir seit Albert Einstein. Außer eben offenbar diese Neutrinos. Und nun wurde wieder ein Geschwindigkeitsrekord aufgestellt, Anita von Mond.
Die Neutrino-Forscher, die haben ihr Experiment jetzt wiederholt. Sie haben wieder einen ganzen Strahl von Neutrinos auf die Reise geschickt, vom Teilchenforschungszentrum CERN bei Genf bis zum Gran Sasso Labor in den italienischen Abruzzen. Und wieder zeigte sich, die Neutrinos, also diese Zerfallsprodukte, die entstehen, wenn man Protonen stark beschleunigt, diese Neutrinos, die flogen ein paar Nanosekunden schneller als Licht. Die Neutrinos haben also Albert Einstein und seine Theorie, dass nichts schneller ist als Licht in unserem Universum, diese Theorie haben die Neutrinos nun erneut widerlegt, wie es aussieht. Doch wirklich glauben kann die Fachwelt das immer noch nicht, denn das unglaublich schnelle Tempo der Neutrinos zu messen ist auch unglaublich schwierig. Da braucht es noch weitere Experimente.
Kommen wir von der Welt der überlichtschnellen Neutrinos zurück auf den Boden des Alltags. In Spitälern tun Geburtshelferinnen und Helfer zuweilen gut daran, keinen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen. Zumindest wenn es darum geht, die Neugeborenen abzunabeln. Was sind denn hier die neuesten Erkenntnisse?
Das Fachblatt British Medical Journal berichtet, Neugeborenen geht es besser, wenn man ihre Nabelschnur nicht gleich nach der Geburt durchtrennt, sondern wenn man mit diesem Schnitt noch etwa 3 Minuten zuwartet. Denn dann haben die Babys sehr viel mehr Eisen im Blut. Die Werte sind fast doppelt so hoch wie sonst. Das verzögerte Abnabeln vermindert daher bei Neugeborenen das Risiko für Blutarmut. Und bei schon etwas älteren Babys sinkt das Risiko eines Eisenmangels. Und man kann davon ausgehen, dass sich die verzögert abgenabelten Kinder wohl allgemein gesünder entwickeln, da Eisen für die Entwicklung wichtig ist.
Sie sind dabei bei Wissenschaft DRS2, Ihrem Hörfenster in die Welt der Forschung. Es gibt Kirchen und mittelalterliche Gebäude, die nicht nur architektonisch hinreißend aussehen, sondern auch akustisch hinreißend klingen. Zumindest, wenn die Holzbänke mit Besuchern gefüllt sind. Die akustische Archäologie versucht nun herauszufinden, was genau zum Raumklang in Kirchen oder antiken Gebäuden beiträgt. Zwei akustische Archäologen aus England und Amerika untersuchten beispielsweise den Markusdom in Venedig, ein Bau aus dem 10. Jahrhundert. Sie rekonstruierten den Dom und seine Akustik im Computer nach und lernten so nicht nur die akustischen Eigenheiten dieses Raums kennen, sie erzählen und rekonstruieren damit auch ein Stück venezianischer Musikgeschichte. Patrick Giudin berichtet.
Cantate Domino, Canticum Novum. Cantate, 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 benedicite.
Monteverdis Cantate Domino von 1620, aufgenommen im echofreien, nüchternen Tonstudio. Der Amerikaner Braxton Boren und der Brite Malcolm Longair bauten in ihrem Computer die Architektur des Markusdoms in Venedig nach und ließen die eben gehörte echofreie Studioaufnahme erklingen in ihrem virtuellen, menschenleeren Markusdom. Um ihr akustisches Modell zu überprüfen, ihre akustische Simulation des Markusdoms, dazu verglichen Boren und Longair ihre Raumklangsimulation mit realen Aufnahmen aus dem Markusdom. Zum Resultat meint Braxton Boren, ihre Simulation war also korrekt. Ihr akustisches Modell des Markusdoms ergab denselben Raumklang in der virtuellen leeren Kirche wie reale Aufnahmen aus dem Gotteshaus. Damit besitzen Boren und Longair nun ein universell einsetzbares Werkzeug, um die Akustik zu rekonstruieren von Räumen allein auf der Basis von deren Geometrie. Das können existierende Kirchen sein, wie der Markusdom, oder aber auch schon längst verfallene, zerstörte Gebäude, deren Architektur sich auf der Basis von zum Beispiel archäologischen Funden rekonstruieren lässt. Ihr Werkzeug erlaubt es zudem nachzuhören, wie es in den Räumen klang zu bestimmten historischen Anlässen. Zum Beispiel zu Anfang des 16. Jahrhunderts bei einem hohen kirchlichen Feiertag im Markusdom in Venedig. Dazu ergänzen Boren und Longair ihren Markusdom im Computer mit virtuellen, schweren Wandteppichen, wie sie für Feiertage dort aufgehängt wurden. Und sie füllten das virtuelle Gotteshaus am Markusplatz mit virtuellen Gläubigen. Beides, Wandteppiche und vollbesetzte Kirchenbänke, verändern die Akustik einer Kirche. Schließlich setzten die beiden Forscher sich, virtuell natürlich, auf den Thron des venezianischen Dogen Andrea Gritti, also des gewählten Oberhauptes von Venedig. Und sie ließen in ihrem virtuellen, ausgeschmückten und vollbesetzten Markusdom mit der Akustik von 1530 nochmals das Monteverdi-Stück erklingen. Klare, differenzierte Höhen und die optimale Menge Echo. Wer auf dem virtuellen Dogenthron sitzt, genießt eindeutig den besten Klang im Markusdom. Klare Höhen, direkt und nahezu ohne Echo von den Chorstimmen, gemischt mit dem Hall aus dem übrigen Raum der Kirche. Und der Dogenthron steht übrigens nicht zufällig dort. Andrea Grittis Thron ist eine Spezialanfertigung des Architekten Giacomo Sansovino, entstanden ungefähr 1530. Zuvor stand der Thron im hinteren Teil der Kirche, erhöht bei der Kanzel, und die Sänger standen ebenfalls dort in der Nähe. Ab 1530 befand der Thron sich ebenerdig in der Mitte der Kirche. Der Grund dafür war ein medizinischer. Der Doge Andrea Gritti war so übergewichtig und von Gicht geplagt, dass er die paar Treppenstufen zu seinem Thron nicht mehr hochsteigen mochte.
The Doge was so fat, he couldn't get up to the old raised chancel anymore, so he built a new throne in the middle of it.
Weil aber auch nach dem Umbau die Akustik beim Thron an der neuen Position die beste sein musste, schließlich saß da der Doge, stand der damalige Kapellmeister der Kirche, der Holländer Adrian Willard, vor einem Problem. Wo positioniert er jetzt seine Sänger und Musiker? Willard schaute sich 1530 aufmerksam um im Markusdom. Und nach einiger Zeit entdeckte er die Emporen links und rechts des Kirchenschiffs, einige Meter senkrecht über dem Dogenthron. Und das war die Lösung. Willard stellte Chor und Bläser dort oben hin. Und nicht nur das. Er begann, inspiriert von dieser räumlichen Aufteilung, Werke zu komponieren, die diese Situation aufnahmen. Werke, die dort oben auf den zwei räumlich getrennten Emporen von mehreren Chorgruppen aufgeführt wurden und die diese räumliche Aufteilung auch musikalisch nutzten und einsetzten. Venezianische Mehrchörigkeit war geboren. Diese Kompositionstechnik und Aufführungspraxis ist als venezianische Mehrchörigkeit unter diesem stehenden Begriff in die Musikgeschichte eingegangen, unter Fachleuten auch bekannt als Cori Spezzati. Braxton Boren konnte mit seinem Computermodell nun sogar technisch rekonstruieren, warum an der Stelle, wo der Doge auf seinem Thron saß, Willards Musik besonders eindrucksvoll klang. Die direkte musikalische Einstrahlung von den Emporen herab und die Echos aus der weiteren Kirche mischten sich genau dort im optimalen Verhältnis. Braxton Boren:
You get more clear direct sound, but also a longer reverberant tail corresponding to the larger volume of the nave and the rest of the church.
Die venezianische Mehrchörigkeit, entstanden als Antwort auf architektonische Veränderungen ausgelöst von medizinischen Problemen des Dogen Andrea Gritti, die Idee, mehrere Chorgruppen im Raum zu verteilen, inspirierte nach Adrian Willard auch viele spätere Komponisten. Zum Beispiel sein Schüler Andrea Gabrieli oder dessen Neffe Giovanni Gabrieli. Der ist zwei Musikfachmann Roland Wächter.
Das heißt, sie haben absichtlich Musik geschrieben, die auf diese verschiedenen Gruppen aufgeteilt wird, sodass es zum Beispiel Dialoge gab, von links nach rechts, von rechts nach links, vielleicht auch von hinten nach vorn. Und es gibt von Giovanni Gabrieli großbesetzte Werke, sicher für feierliche Anlässe, wie etwa eine Dogenkrönung, die zum Beispiel für vier Chöre a je vier Stimmen geschrieben sind. Insgesamt also 16-stimmige Werke.
Akustische Archäologie oder wie Raum und musikalische Komposition miteinander ins Gespräch gekommen sind. Das war der Beitrag von Patrick Tschudin. Und dazu gibt es auch mehr bei uns im Netz unter wissenschaft.drs.ch. So viel Neues aus der Wissenschaft für diese Woche. Den Podcast zu dieser Sendung und ergänzende Informationen finden Sie wie immer eben auf dieser Website wissenschaft.drs.ch. Und haben Sie Lust, uns etwas mitzuteilen zu Beiträgen und Themen, dann tun Sie das. Die Mailadresse ist ebenfalls dort zu finden unter wissenschaft.drs.ch. Uns hören Sie wieder nächsten Samstag hier auf DRS 2 um 12.40 Uhr oder am Sonntag um 19.30 Uhr. Inhaltlich verantwortlich für die heutige Sendung war Katharina Boxler. Am Mikrofon begleitete sie Christian Heuss.